Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 22. Juni einführen. Auf dem Programm stehen die Sinfonie in D-Moll von César Franck und das Tripelkonzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester C-Dur von Ludwig van Beethoven. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Louis Langré. Die Solisten sind Gauthier Capuçon, Violoncello, sowie die Stipendiatin der Capuçon-Stiftung, Martina Consoni, Klavier, und Sarah Gicou-Sagement, Violine. César Franck gehört zu den Komponisten, die ausgesprochene Spätzünder waren. Er hat seine größten und bekanntesten Werke erst gegen Ende seines Lebens geschrieben und von daher kann man fast sagen, er ist zu früh gestorben, weil als er starb, war er wirklich gerade in einer Phase höchster und größter Kreativität. Zu diesen meisterhaften Spätwerken gehört auch die Sinfonie in D-Moll, seine einzige Sinfonie. Damals waren Sinfonien in Frankreich nicht besonders populär. Das galt als eine deutsche oder österreichische Erfindung, verbunden natürlich vor allen Dingen mit dem Namen von Ludwig van Beethoven. Aber man dachte auch an Johannes Brahms und Anton Bruckner. César Franck hat dann sehr bewusst eine Art Kombination unternommen zwischen der französischen Tradition und der deutschen. Das heißt, es ist natürlich schon eine Symphonie von höchstem Anspruch, die sich mit Beethoven auseinandersetzt, aber auch mit der deutschen romantischen Musik des 19. Jahrhunderts. Aber man hat doch auch gewisse französische Einschläge darin. Das wurde dem Komponisten zunächst einmal fast übel genommen. Man wollte solche Mischwerke eigentlich nicht haben und in Paris war die Kritik doch eher so gespalten. Man bewunderte zwar das kompositorische Können von Franck, aber man fand diese Musik dann doch zu schwerfällig, zu deutsch eben. In Deutschland ging es wieder umgekehrt. Da sagte man, so ein Franzose, wenn der eine Symphonie schreibt, das kann ja nichts Rechtes werden. Das ist viel zu melodiös und viel zu charmant und da fehlt so die deutsche Gründlichkeit und Tiefe. Natürlich sind beide Meinungen aus heutiger Perspektive ziemlich falsch, weil Franck ging es ja genau darum, eine Symphonie zu schreiben, die eben beides hatte, großen denkerischen Anspruch, aber auch ein sehr fantastisch schönes äußeres Klanggewand, wo es ja bei Brahms manchmal doch etwas fehlt. Ein Zeichen dafür ist, dass César Franck in dieser Symphonie auf Englischhorn und Harfe zurückgriff. Das waren nämlich zwei Instrumente, die in sinfonischer Musik eher verpönt waren. Und zunächst sagten die Leute auch, das geht ja gar nicht. Also in einer richtigen Symphonie gibt's kein Englischhorn und auch keine Harfe. Immerhin gab es da schon ganz zögernde Ansätze. Anton Bruckner hat in seiner 8. Symphonie zwei Harfen verwendet, sonst allerdings nie. Brahms wie immer sehr zurückhaltend, weder Englischhorn noch Harfe. Und dann hat man herausgefunden, dass ausgerechnet Joseph Haydn in einer frühen Symphonie schon ein Englischhorn verwendet hatte. Und das musste dann als Legitimation herhalten. Dieses Englischhorn, das spielt allerdings eine ganz unwiderstehliche Melodie bei César Franck, nämlich das Anfangsthema des zweiten Satzes, begleitet natürlich von der Harfe und auch vom Pizzicato gespielten Streichorchester. Diese Melodie, das ist so fast eine Art Idee fix, also eine fixe Idee, wie bei der Symphonie Fantastique von Berlioz. Ein Thema, was den Komponisten nicht loslässt und den Hörer auch nicht. Es erklingt zunächst mal im Piano, wird dann öfter wiederholt und taucht aber nicht nur im zweiten Satz auf, sondern auch im dritten. Und da hat es seinen Charakter dann ganz verändert. Da gibt es Gelegenheit zu einer richtig strahlenden Apotheose. Das Thema wird von vollem Orchester gespielt und das ist dann der Höhepunkt der ganzen Symphonie. Dass Themen in mehreren Sätzen vorkommen, das war Francks Spezialität. Das nennt man die sogenannte zyklische Form, dass also alles zusammengehalten wird durch wiederkehrende Melodien, wiederkehrende Themen. Vor allen Dingen im Finale ist das, wo Franck wirklich auf sämtliche bisher schon vorgekommenen Themen der Symphonie zurückgreift, mit ganz monumentaler Wirkung. Noch eine Besonderheit hat diese Symphonie. Sie hat nämlich, anders als die meisten Symphonien der deutsch-österreichischen Tradition, nur drei Sätze, wobei der zweite Satz eine Verschränkung ist von Scherzo und von langsamem Satz. Es beginnt ganz normal wie ein langsamer Satz, aber in der Mitte gibt es dann unversehens ein Scherzo. Und im letzten Teil werden das Scherzo-Thema und das Thema des langsamen Satzes miteinander kombiniert. Das war auch Franks Spezialität. Er war ein sehr gründlicher Kontrapunktiker und hat es geliebt, mehrere Themen übereinander zu schichten, ähnlich auch wie Anton Bruckner. Auch der erste Satz hat so seine Besonderheiten. Er hat eine langsame Einleitung, eine sehr ausgedehnte und recht komplizierte. Die führt dann natürlich wie üblich zum ersten Thema des Allegro-Satzes. Aber dieses Thema, das kommt nicht weit. Und Franck wiederholt dann diese Einleitung noch einmal in einer anderen Tonart. Ursprünglich war sie in D-Moll, bei der Wiederholung in F-Moll. Und man fragt sich natürlich, was hat er damit bezweckt? Langsame Einleitungen sind ja eigentlich nur dazu da, in der Regel, dass sie hinführen sollen zu dem Hauptsatz. Und was soll also diese doppelte Hinführung? Des Rätsels Lösung ist, dass diese langsame Einleitung eben ein selbstständiger Formteil ist, weil sie selber so eigengewichtig ist, dass sie dann nicht nur zu Anfang zweimal kommt, sondern auch in der Reprise nochmal wieder aufgegriffen wird, allerdings etwas verändert. Es ist, wenn man so will, auch hier eine Verschränkung zweier Sätze, eines einleitenden langsamen Satzes und des Allegro-Hauptsatzes. Wenn man so will, ist Francks Symphonie so aufgebaut wie eine Zwiebel oder eine russische Puppe. Man schält etwas ab und darunter ist wieder etwas und wieder etwas und wieder etwas. Das ist beim Hören natürlich ganz wunderbar, also weil man immer von einer schönen Melodie zur anderen kommt. Und damit das Ganze eben dann doch Zusammenhalt hat, hat Franck dieses Prinzip der zyklischen Kompositionsweise erfunden, dass die Themen also von Zeit zu Zeit dann wieder auftauchen. Das Finale ist ein sehr schneller Satz in Dur, die beiden ersten Sätze in Moll. Und da hat Franck auch zunächst mal zwei neue Themen wieder ins Spiel gebracht. Die kommen dann auch wieder. Aber insgesamt ist dieses Finale so eine Art Rundtanz sämtlicher Themen, die bisher schon vorgekommen waren. Die Symphonie wurde zu Anfang eher zwiespältig aufgenommen, hat sich dann aber sehr bald durchgesetzt und war lange Zeit die einzige französische romantische Symphonie neben der Symphonie Fantastique von Berlioz, die regelmäßig auf den Programmen stand. Dabei gibt es gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch noch andere Komponisten, die in Frankreich Symphonien geschrieben haben, Camille Saint-Saëns oder Ernest Chausson. Die hört man leider in Deutschland nicht so sehr oft, aber die Symphonie von César Franck ist wirklich ein Stück des Repertoires, auf das man nicht verzichten kann. Konzerte für mehrere Soloinstrumente und Orchester sind in der Wiener Klassik sehr selten. Das berühmteste ist wahrscheinlich die Sinfonia Concertante von Mozart für Geige, Bratsche und Orchester. Als Beethoven sein Tripelkonzert schrieb, hatte er also wenige Vorbilder in der Klassik. Da musste er schon weiter zurückgehen. Im Barock, das sogenannte Concerto Grosso, das beschäftigte in der Regel mehrere Soloinstrumente. Nur die Kombination von Klavier, Violine und Cello wird man im Barock eher nicht antreffen. Allerdings dafür in der Kammermusik, das ist eben die Standard-Klaviertrio-Besetzung. Und nun wäre es naheliegend gewesen für Beethoven, so eine Kombination zu versuchen aus dem kammermusikalischen Prinzip des Klaviertrios und der Orchestermusik. Das hat er aber eigentlich nicht gemacht. Er hat sich eher an dem Solokonzert für ein oder zwei Instrumente und Orchester orientiert. Das heißt, Geige, Cello und Klavier spielen auch mal zusammen, aber auch jeder spielt sehr viel für sich allein mit dem Orchester, wobei vor allem dem Cello eine große Rolle zukommt. Das Konzert wird eindeutig von den Cellisten am meisten geliebt, von den Geigern weniger, weil die Geige erstaunlich wenig Gelegenheit erhält, richtig zu glänzen. Der Klavierpart ist gegenüber den anderen Klavierkonzerten von Beethoven relativ leicht, nicht so virtuos und nicht so eindrucksvoll, aber er muss sich natürlich auch mit den anderen beiden Instrumenten verknüpfen. Das Cello dagegen, das hat richtig was zu tun und es ist eins der ersten Cellokonzerte, das auch die sehr hohe Lage des Cellos richtig ausnützt. Das konnten damals nur wenige Solisten erreichen, dass man wirklich in hoher Lage auch genauso schön spielte wie in der dem Cello doch eigentlich angemessenen Tenorlage. Das Konzert hat die üblichen drei Sätze, einen schnellen, einen langsamen und ein Finale in der Art einer Polonaise. Der langsame Satz ist allerdings eher kurz geraten, der wirkt fast eher wie eine Einleitung zu dem Finale. Das allerdings hatte auch Tradition, schon Mozart hatte Wert darauf gelegt, dass in Konzerten die langsamen Sätze nicht so ausufernd sind wie etwa in Symphonien sehr oft. Das liegt auch daran, dass so ein Konzert eben doch nicht verleugnen kann, dass es die Virtuosität der Solisten zur Schau stellt und da ist bei langsamer Musik einfach weniger die Gelegenheit dazu. Allerdings gibt es Gelegenheit, schöne Melodien zu spielen. Das gibt es wohl aber auch in den anderen Sätzen. Schon im ersten Satz gibt es ein sehr sangliches zweites Thema und auch im letzten Satz Passagen, die dann doch wunderbar für Cello und für Geige geschrieben sind. Das Stück hatte auch nur mäßigen Erfolg bei der Uraufführung. Anders als die Symphonie von Franck hat es sich dann auch später nicht richtig durchsetzen können. Es wird eher selten gespielt. Man bevorzugt von Beethoven doch die Konzerte für nur ein Instrument, die Klavierkonzerte oder das Violinkonzert. Aber es ist immer wieder faszinierend, diesem Werk auf dem Programm zu begegnen, weil es so ein Einzelstück ist. Also diese Art von Musik gibt es eben doch nur an dieser Stelle. Der beethovensche Anspruch, der durchaus vorhanden ist, der große symphonische Anspruch, verbunden eben mit gleich drei solistischen Partien, das hat man nur hier und sonst nirgendwo. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 22. Juni um 19:30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.